ARD.
Das hier Ja, dann kriegt er doch, das war ein Seeadler. So hört sich mein Thema heute an. Das war der Schrei eines Seeadlers. Und über den rede ich heute aber nicht nur. Es geht auch um Naturschutz, um sehr erfolgreichen Naturschutz und richtig engagierte ehrenamtliche Menschen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, wir haben den Bundesadler und im Wappen von Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es gleich zwei Adler, den Pommerngreif und den Brandenburger Adler, wie ich jetzt gelernt habe in der Recherche. Den haben wir nämlich noch bekommen, weil ein bisschen Uckermark bei uns in MV liegt. Das als kleinen geografischen Exkurs. Also MV ist jedenfalls nicht nur auf dem Wappen ein absolutes Seeadlerland, denn mit etwa 450 Brutpaaren in 2023 leben die meisten Seeadler in Deutschland hier bei uns im Land. Grund genug, dass wir hier auch mal darüber reden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit jemandem, der sich in den vergangenen Monaten ja zu einem richtigen Seeadler-Experten entwickelt hat, muss man sagen, mein Kollege Thomas Balzer aus der Hanseblick-Redaktion im Landesfunkhaus in Schwerin. Hallo Thomas.
Hallo.
Thomas, ich weiß aus unseren Vorgesprächen, dass deine Augen richtig zu leuchten anfangen, wenn du über Seeadler sprichst. Du bist nicht nur ein richtiger Seeadler-Experte, sondern ich wage mal die These zu sagen, du bist ein richtiger Seeadler-Fan geworden, oder?
Ja, das liegt natürlich an den Menschen, mit denen ich da unterwegs war, aber natürlich auch an diesen imposanten Tieren. Die größten Greifvögel, die wir hier haben, mit biometrischen Daten, die wir auch mal versucht haben nachzustellen. Wir sind zum Beispiel in Warnemünde auf den Leuchtturm gestiegen und haben unseren Reporter Thilo Tautz gebeten, guck mal runter und wenn du unten die Ameise siehst, dann kannst du gucken wie ein Adler. 30 Meter waren das.
Hat er
natürlich nicht gesehen. und dann waren wir bei den Ingenieuren in Wismar an der Hochschule und haben mal gefragt, wie viel Kraft hat ein Adler in seiner Kralle? Mhm. Und haben da bei den Bauingenieuren alles zerdrückt, was man in studentischen Kühlschränken so findet. Ich habe das hier mal mitgebracht, das sind so Weißblechdosen.
Ja.
Und die dickwandigen, die schafft der Adler, die haben nämlich so 3 bis 4 Mal mehr Kraft als eine menschliche Hand.
Wahnsinn, kann man sich gar nicht vorstellen. Also heute geht es nicht nur um die Seeadler, ne? Also wir reden über ganz viele Facetten von deiner Arbeit. Es geht um ein wahnsinnig erfolgreiches Schutzprogramm. Ich habe es schon erwähnt, der Seeadler, der galt ja zu Zeiten der Deutschen Einheit als fast ausgestorben. Es geht um die Menschen, die du getroffen hast, die unfassbar engagiert sind. Es geht um eine deutsch-deutsche Zusammenarbeit und auch um die Frage, wie der Schutz noch verbessert werden kann und auch, wie unser Land in Zukunft aussehen soll. Ja, und das alles erzählen wir anhand der Geschichte der Greifvögel. Thomas, du hast über ein Jahr hinweg nicht nur Seeadler beobachtet, sondern eben auch die Menschen, die sie schützen. Ich weiß, du könntest stundenlang über diese Tiere sprechen und du tust das voller Leidenschaft. Du hast ja auch wahnsinnig viel erlebt. Was hat dich in dieser Zeit mit den Seeadlern am meisten beeindruckt?
Also diese unglaubliche Intensität, mit der diese ehrenamtlichen Menschen, es gibt etwa 100 im Land, die sich in so einer Schutzgemeinschaft zusammengetan haben, der Ornithologischen Gesellschaft, und die sich darum kümmern, die Adlerhorste zu betreuen. Und seit einigen Jahren das systematisch machen mit Datenbanken und mit Chatgruppen. Und das ist ein großartiges Erlebnis, auch wie viel Zeit die ans Bein binden, um den Tieren nachzujagen, muss man schon sagen. Denn die Seeadler sind extrem scheu. Andererseits sind sie das ganze Jahr am Revier. Also man trifft sie tatsächlich an, wenn man weiß, welche Gewohnheiten sie haben. Also auch ein Gewohnheitstier. Sie sind sehr treu zum Beispiel. Lebenslang leben die Adlerpaare zusammen. Und aufgrund ihrer Ernährungsweise, dass sie also viel Fisch für uns bekommen, Wild, auch Aas fressen, sind sie auch für die Landesbehörden, was das Umweltgiftmonitoring betrifft und für die Forschung, sehr interessant. Aus dieser Gemengelage entstehen tolle Filme und tolle Erlebnisse, die wir hatten.
Also wir haben ja die Seeadler bei uns im Land, Fisch und Schreiadler auch noch. Ich weiß immer nicht so genau, was da oben fliegt, wenn ich was sehe. Ich weiß, ich habe einmal eine Situation gehabt am See, da lag ich am Strand und dachte mir, das könnte ein Seeadler sein, aber ich wusste es nicht genau. Wie erkenne ich den denn?
Also der wirft einen richtigen Schatten. Also die richtig großen Seeadler, die Weibchen sind ja im Kopf größer als die Männchen,
ja.
Meistens haben so bis 2,50 Meter Spannweite. Also das erkennst du.
Das
der Schwanz sieht aus wie ein Fächer und ist hell. Der Schnabel ist gelb und die Spitzen der ausgebreiteten Schwingen sind so ein bisschen, sieht man die einzelnen Federn.
Mhm.
Und ich glaube, bei dieser Größe kannst du ihn gar nicht verfehlen. Man sieht ihn auch häufiger. Wir haben tatsächlich neulich hier über dem Funkhaus die zwei, die hier auf dem Schweriner See auf der Insel sind, gesehen. Ja,
echt?
Das war schon sehr interessant. Also man trifft sie, wenn man nicht aufs Handy guckt, sondern nach oben.
Auch mal nach oben gucken,
ja.
Genau. So, jetzt bringen wir uns mal auf Stand. Wo warst du wann mit wem unterwegs? Fangen wir mal mit dem Wo an.
Wir waren in Westmecklenburg unterwegs. Die Adler-Community hat sich das Land in vier Regionen aufgeteilt. Mhm. Wir waren in der Region West. René Feige ist hier der Seeadler-Koordinator. Da sind 117 Horste zwischen der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein und, sag ich mal, Sternberger Seenland. Und waren unterwegs auf der Insel Pöhl, was natürlich ein sehr gutes Seeadlerrevier ist. Und zwischen Sternberg und Bützow. Die genauen Orte sagen wir nicht, weil es ist extreme Schutzmaßnahmen,
ja,
für die Horste. Und man muss da auch echt aufpassen, dass die Tiere ihre Ruhe haben.
Hm. Mit wem warst du denn unterwegs?
Ja, also die Ehrenamtlichen haben uns mitgenommen. Wir haben im Schlepptau dann einiges erlebt, haben uns in Deckung begeben, haben uns getarnt. Die Seeadler können ja so unfassbar gut gucken.
War die immer nur in Grün unterwegs dann, oder was?
Ja, 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 die grünen Männchen und so und dreckige Schuhe abends.
Klar,
und
das gehört dazu.
Ja, da wir natürlich durch die Experten wussten, wann und wo was passiert, war es für uns drehtechnisch verhältnismäßig einfach, die Orte zu finden und die Situation. Aber dann die Tiere einzufangen, war dann nochmal sehr kompliziert.
Wann ging das Ganze denn los? Ihr habt so einen ganzen Brutzyklus mitgemacht, ne?
Ja, also im Januar drehen die richtig auf, die Seeadler. Dann bauen sie ihre Horste. Die nehmen also Stöcker, also manchmal so groß wie Besenstiele. Die nehmen sie nicht von der Erde, sondern die brechen sie von den Bäumen ab.
Die brechen die ab?
Tja.
Ach, warum?
Setzen sich so rauf und mit ihrem ganzen Gewicht, die sind ja manchmal 6,5 Kilo schwer,
yeah,
und tun die dann in ihre Horste. Das sind ja riesige Gebilde. Die Ehrenamtlichen vermessen die auch immer regelmäßig bei den Beringungsaktionen.
Wie groß wird so ein Horst?
2 Meter im Durchmesser, war keine Seltenheit, was wir gesehen haben auf Pöhl. Und bis zu 250 Kilogramm schwer sind so die Schätzungen. Gibt es einen in der Seenplatte, einen Horst, da gibt es spektakuläre Fotos, ja.
Mhm. Bleiben wir mal bei diesem Horst. Was habt ihr denn da gemacht? Ihr habt die dann richtig beobachtet bei allem, was sie da getan haben, die Seeadler, ne?
Genau, also es gibt gute Beobachtungspunkte, die ehrenamtlichen Experten natürlich kennen. Und aus 600 Meter Entfernung konnten wir also die Brut eines Seeadlerpaares verfolgen. Das war schon sehr aufregend. Man sieht im Hintergrund die Silhouette von Wismar, davor das Wasser und davor den riesigen Horst. Und das war schon spannend. Und das geht Anfang Januar los, wenn es richtig kalt und eklig ist. Und hört dann irgendwann im Juli auf, wenn die Tiere, die Jungtiere ausgeflogen sind oder noch so auf den Ruhebäumen links und rechts neben den Horsten sitzen. Das ist sehr witzig zu sehen, wie die so rumtapern.
Heißt, die Ehrenamtlichen machen das mit Ferngläsern, aber wahrscheinlich auch mit Drohnen, ne?
Ja, die Technik, da unterstützen sie sich gegenseitig, werden mit Spektiven vorrangig beobachtet, werden die Tiere beobachtet.
Das sind so große Ferngläser.
Mit nur einem Rohr. Ne?
Mhm.
Und natürlich dann mit Drohnen, und das schaffen sie sich alles selber an. Es gibt ja neue Drohnen, die haben Zoom-Objektive, und eine Drohne von René Feige hat zum Beispiel auch eine Wärmebildkamera, sodass die auch von großer Entfernung, sag ich mal, in die Horste gucken können, einmal gucken können, wie viel Küken sind drin, ist Futter drin, wie ist der Zustand, wann können wir beringen, und dann ziehen sie sich wieder zurück. Also das läuft sehr professionell ab.
Fühlen Sie sich da nicht gestört, wenn da so eine Drohne da über dem Nest fliegt? Weil ein bisschen müssen sie ja schon ran wahrscheinlich, ne?
Ja, also das hält sich in Grenzen. Der Naturschutz ist da ja auch sehr streng, und da wird auch nicht zu jeder Zeit geflogen. Also einmal reicht, Bruterfolgskontrolle heißt das.
Mhm.
Die Seeadler nehmen Drohnen zwar wahr, aber sie haben ja keine Feinde an sich in der Luft, weil sie ja so gewaltig sind.
Ja.
Das ist alles unproblematisch. Mhm.
So, wir haben es ja schon angesprochen, es gibt wahnsinnig viele Aspekte bei dem Thema. Wir fangen mal mit dem Ehrenamt an. Von den Menschen, die du gerade aufgezählt hast, sag mal bitte, wie viele von denen sind hauptberuflich mit Seeadlern beschäftigt? 100 Ehrenamtliche haben wir gerade schon gehört, ne? Und wie viele Hauptberufliche?
Also im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow ist die Zentrale der Ehrenamtlichen. Ich würde sagen, eine Handvoll, die sich damit beschäftigen. Mhm. Also es gibt jemanden, der für Großvogelschutz zuständig ist, Simon Piro. Das ist der Referent, bei dem wir auch waren. Die Beringungszentrale Hiddensee, so heißt sie offiziell, obwohl sie hier in Güstrow sitzt, ist da die internationale Verbindung hält zu den anderen Vogelwarten in Europa und diese Ringverteilung auch macht nach einem speziellen System, dass man die dann auch, wenn die im Ausland sind, ablesen kann und so und dann weiß, wo die her sind. Also da würde ich sagen, ist das eine Handvoll Hauptamtlicher und die Ehrenamtlichen, also hier in Westmecklenburg sind es 35 Leute, die sich um die 117 Horste kümmern und in den anderen Regionen ist es dann ähnlich.
Wahnsinn, das heißt, die Hauptberuflichen könnten ohne die Ehrenamtlichen dann gar nicht wirklich arbeiten, oder?
Ja, das haben wir auch erlebt im Lung, so heißt das ja in Güstrow, dass der Simon Piro sagte, also was die Datenlage betrifft, den Zustand der Bestände, wie die sich entwickeln, das wüssten sie nur durch die effektive Arbeit der Ehrenamtlichen und das sei ein Riesengewinn auch für die Forschung und besonders für das Umweltmonitoring. Mhm. Das muss man immer mitdenken, weil die Seeadler eben so ein starker Indikator sind für Umweltveränderungen.
Ganz wichtiges Thema ist dabei ja die Beringung. Das machen auch hauptsächlich die Ehrenamtlichen, oder? Und geben dann die Daten an die Profis praktisch, ne? An die Hauptberuflichen, oder?
Ja, also mit René Feige sind wir umhergezogen. Wir haben also genau rausgekriegt, wann die Küken geschlüpft sind, wie die Eltern sie versorgen, dass alles in Ordnung ist auf Pöhl zum Beispiel oder zwischen Sternberg und Bützow im Wald. Dann wird geguckt, wann können wir sie beringen, wann sind die Stelzen, also die Füße dick genug, dass die
Stelzen
dass die nicht abfallen, die Ringe, und dann werden die Beringungskampagnen geplant. Und das ist zwischen Leistungssport und intensiver Arbeit und Augenringen abends und so ein intensiver Prozess. Man muss das ja in 2 Wochen machen, solange die Tiere das im jungen Leben vertragen. Und da müssen die also richtig die Kletterer hoch in die Bäume. Das sind auch Ehrenamtliche, meistens professionelle Baumkletterer. Es gibt zum Beispiel jemanden aus Hamburg, der Philipp Wallert, der kommt seit Jahren und unterstützt auf Usedom die Aktionen der Forscher, also Oliver Krone, der Seeadlerpapst Deutschlands, sag ich mal, vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung aus Berlin, bei dem wir auch waren, der macht eigene Forschung auf Usedom und da war Philipp Wallert zum Beispiel dabei.
Ich habe jemanden kennengelernt auf einem Lehrgang und der hatte mir davon erzählt, mit der Seeadlerbringung. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich das unbedingt möchte. Und ein Jahr später hat er sich bei mir gemeldet. Und dann war ich da mal ein Wochenende mit. Und so kam das dann tatsächlich.
Klettern die da frei hoch? Erzähl mal, wie funktioniert das denn?
Also die besteigen die Bäume. Es gibt ja unterschiedliche Horstbäume, Nadelbäume, Laubbäume. Und manchmal mit Eisen, aber häufig eben mit einem Seil. Das wird mit Katapulten eingeschossen. Das Seil und dann ziehen die sich da hoch. Das ist Leistungssport und es gibt zum Beispiel bei Sternberg auch so Bogenlampen, Flitzbogen, sagen die ehrenamtlichen Adlerschützer dazu, die so dünn sind und wackeln oben. Da denkt man immer, die Adler werden seekrank, die da oben wohnen. Und da gibt es eine Kletterin aus Schleswig-Holstein, aus der Nähe von Preetz, Fee Scheunemann, die wird da immer engagiert, kommt auch, nimmt Urlaub und klettert da und kommt mit dem perfekten Hüftschwung da hoch in diese schwer zugänglichen Bereiche. Dann werden die Jungtiere ja eingesackt und runtergelassen, gewogen,
die lassen
vermessen.
Das mit sich machen?
Ja. Da haben wir auch ein Training beobachtet zwischen 2 Kletterern. Das ist auch sehr interessant. Also man muss schon genau wissen, wo man hingreifen kann.
Ja.
Man muss also diese Waffen von den Adlern greifen, die ja schon in jungen Jahren sehr groß sind. Das sind die Krallen. Dann kann man sie eigentlich ganz gut handeln. Und das lernen die Kletterer, die ansonsten Bäume beschneiden in ganz Deutschland und Urlaub nehmen, ehrenamtlich kommen und das machen. Das ist also ein großartiges Teamwork, würde ich mal sagen.
Und dann hocken die oben auf dem Horst, bis die jungen Vögel wieder hochkommen, oder was?
Ja, ja, die lassen die runter. Unten wird also die wissenschaftliche Arbeit teilweise gemacht, also die ganzen Daten der Vögel aufgenommen. Mhm. Man kann das Geschlecht ja einigermaßen gut bestimmen, indem man den Greifzirkel, also die Größe der geöffneten Kralle misst. Mhm. Und die Weibchen haben also so 90 bis 100 Millimeter Krallengröße, die Männchen so um 80, 85. Bei den Wissenschaftlern auf Usedom ist es dann so, dass die noch Blutproben nehmen aus den Federkielen und dann das genau bestimmen. Aber das sind so spezielle Sachen gewesen, die dabei sind.
Jetzt hast du gerade gesagt, es sind Baumkletterer, die das ehrenamtlich machen. Aber was sind das denn für Leute, die dann da unten praktisch die Arbeit erledigen, die ja so viel Zeit und Mühe und ja auch Geld in den Adlerschutz stecken?
Ja, das sind diese ehrenamtlichen Horstbetreuer. Es soll jetzt in diesem Jahr, es ist jetzt in Rede, dass sie ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen, aber die bezahlen das alles selbst, die Fahrkosten, also wie oft die unterwegs sind und die Horste angucken, ne, was da so los ist in der Brutsaison, das ist schon eine ganze Menge Zeitaufwand, dann die ganzen Materialien, die Kletterer, die Seile, das ist teures Material, was die benutzen, alles Profimaterial und das machen die selber und wir waren bei einem der Horstbetreuer, der auch für die Seeadler im Land der Landeskoordinator ist. Das ist Thorsten Marzak in Bützow, der ist eigentlich Unternehmer vom Beruf und der nimmt sich halt frei und stellt sich Ersatz ein in seinem Unternehmen, um die Brutsaison da zu machen. Und
über Wochen und Monate geht das ja.
Ja, der hat also, ich glaube, 100 Horste betreut jetzt während der Brutsaison.
Ach,
und das ist schon ein ganz tolles Lebensgefühl, was der Mann auch so vermittelt, wenn man mit ihm umgeht und auch seine Frau. Da haben wir also viel Zeit verbracht und viel gelernt. Und ja, das sind irgendwie alles bescheidene, fleißige Menschen.
Die Seeadler wahnsinnig lieben, ne?
Ja, diese Beringungskampagne ist auch sowas wie die Ernte, ne? Also einmal so ein Tier in der Hand zu haben und dann ja nie wieder, weil das sind ja sehr scheue, wild lebende, streng geschützte Tiere. Das ist schon ein Ereignis für viele und deswegen machen die das auch.
Hast du auch einen angefasst?
Ja, natürlich. Also das fühlt sich sehr flauschig an. Die haben ja so 600 Gramm Federn und so. Das Federkleid ist sehr glatt und das trocknet zum Beispiel auch sehr schnell bei Regen. Wir haben auch bei Regen beringt.
Klar.
Das war auf Pöhl nicht so schön, im Regen zu arbeiten. Aber das musste halt sein, weil dieser Druck ist eben da, die Beringung durchzusetzen, auf den vielen Horsten zu sein und das auch durchzuhalten.
Ne? Weil die Stelzen nicht zu dick sein dürfen oder was? Ne?
Genau, also
muss
genau.
Fliegen dürfen die ja auch nicht.
Genau.
Oder?
Also ja, da hatten wir ja noch ein Riesenproblem, dass in einem Horst dann schon die Jungtiere so groß waren, dass die absegeln können. Das heißt, die können nicht fliegen, aber die segeln und dann findet sie mal im tiefen Wald. Ist nicht passiert, hat alles gut geklappt und ja, ich denke mal, in Westmecklenburg sind jetzt 91 Küken beringt worden und René Feige, der Experte und Koordinator, weiß, dass 101 Küken wahrscheinlich geboren wurden.
Und 10 haben es nicht geschafft, oder?
Naja, das sind Bäume, da kommst du wirklich nicht ran.
Okay.
Also wir sind manchmal Stunden gelaufen, um im Dickicht diese Horstbäume zu kriegen. Und die Mücken, das sieht man auch in den Filmen, also das war wirklich so, dass eine der Horstbetreuerinnen, also die Frau von Thorsten Marzak, Sabine Kleinbauer, sich ein Moskitonetz gegönnt hat, weil die das sonst nicht ausgehalten hätte.
Luxus für einen Seeadlerschützer oder eine Seeadlerschützerin. Thomas, du warst ja auch bei einer ganz außergewöhnlichen Aktion dabei, wo Umweltschützer über mehrere Bundesländer hinweg zusammengearbeitet haben. Es ging um eine Adoption. Erzähl mal bitte, ist eine verrückte Geschichte.
Ja, in Nordrhein-Westfalen gibt es drei Seeadlerpaare, ein Brutpaar, von dem man da genau weiß. Das ist am Niederrhein, Bisslicher Insel heißt das. Und da fiel ein Elterntier bei der Brut aus, ist also gestorben. Das war zufällig besendet, ein holländischer Adler übrigens, der da eingefallen ist und da brütet. Und das ist eben aufgefallen und man weiß, dass ein zurückgebliebenes Alttier alleine die Brut nicht schafft. und dann sterben die Küken halt. Und da haben die sich entschieden, weil das da eben so selten ist, dass sie das Küken aus dem Horst nehmen und haben das in einer Aufzuchtstation in Wesel gefüttert. Das sind ganz niedliche Kükenbilder. Also die nehmen hier auch sehr schnell zu. Dann ist das Tier also von Nordrhein-Westfalen mit Wissen der Behörden nach Schleswig-Holstein gegangen, nach Eckholt, in eine Wildtierauffangstation, in den Park dort, zu Experten, die wirklich wissen, was sie mit Seeadlern anzufangen haben. Da ist der großgezogen worden. Und dann war die Frage, okay, wir können ihn jetzt zur Adaption irgendwo einsetzen, irgendwo unterschieben, aber wo? Wir brauchen also ein gleichaltriges Jungtier, was in einem Horst sitzt. Und jetzt kam wieder die gute Arbeit der Ehrenamtlichen hier aus Mecklenburg-Vorpommern zutage. Die wussten natürlich genau, wie alt ihre Küken sind in den Horsten und haben das dann gemeldet. Und so konnte dann, was ganz selten ist, also ein Jungvogel aus Nordrhein-Westfalen auf Pöhl in einen Horst gesetzt werden. Und tatsächlich haben die mecklenburgischen Eltern den auch angenommen.
Weil die nicht zählen können? Oder?
Genau, also das merken die nicht. Die können nicht zählen. Und wenn sie nur ein Jungtier haben, kann man ein zweites unterschieben. Ja. Also in der Literatur ist es beschrieben. Mhm. Aber es ist natürlich 50-50. Ne? Also man muss sagen, das ist auch für die Mecklenburger das erste Mal gewesen, dass sie sowas machen. Und das hat tatsächlich geklappt. Und vom Niederrhein kamen natürlich die ganzen Naturschützer. Und auch Peter Malzbender war dabei. Das ist da der NABU-Chef Wesel. Ein ganz engagierter Ornithologe und Journalist vom Beruf. Und der hat dann anschließend gesagt, ganz euphorisch:
Großartig. Besser hätte ich nicht laufen können. Zumal er mit seinem, in Anführungsstrichen, Geschwister sich wohl hervorragend versteht. Die sitzen da nebeneinander, der andere regt sich gar nicht. Und der hier, der vom Lieder reinkommt, der guckt jetzt erstmal überall über den Horst. So was hat er ja noch nicht gesehen, so was Tolles.
Also war für alle eine große Überraschung, zumal der Jungvogel schon so groß war, dass der also wirklich kurz vorm Abfliegen war da oben in dem Horst. Aber nun ist er auf Pöhl, er ist jetzt auch ausgeflogen, habe ich von dem Horstbetreuer Dirk Schulze gehört, der da also vor Ort so der Local ist, der das da alles genau beobachtet. Und es ist alles gut. Jetzt haben wir hier also einen Adler, der hat auch noch einen besonderen Ring, der heißt XY33. Also wenn man den mal irgendwo ablesen kann, das ist der, der geboren wurde in Nordrhein-Westfalen und in Mecklenburg sein Glück findet.
Der Adoptivadler, den wir hier eingemeindet haben. Thomas, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben hier 450 Brutpaare, also 900 Vögel. Dann kommen deine 101 Küken dazu, die geschlüpft sind. Und es gibt natürlich noch Jungadler. Also wir reden hier von mehr als 1000 Vögeln. Und vor 35 Jahren galten die ja als fast ausgestorben. Wie haben die Seeadlerschützer das denn geschafft?
Es geht um das gute Monitoring. Seit 5 Jahren hier zum Beispiel in Westmecklenburg diese konsequente Beringungsidee, dass man das durchhält. Dann die vielen engagierten Leute, natürlich nicht nur in Westmecklenburg, also auch im Bezirk Mitte waren wir ja auch drehen oder auf Usedom. Das sind alles Naturschützer, die das seit vielen Jahren machen. Und ich glaube, das ist ein großer Erfolg. Die Naturbedingungen sind sehr gut in Mecklenburg. Es gibt tatsächlich noch so intakte Reservate, die fernab des menschlichen Zugriffs sind, dass der Seeadler sich da heimisch fühlt. Denn man muss ehrlicherweise sagen, er war ja zweimal fast ausgestorben. Einmal vor 100 Jahren, weil er ja immer noch bejagt wurde, bis man damit aufhörte. Und dann zu, sagen wir, Ost-West-Zeiten, aber das hat eigentlich mit Ost-West nicht viel zu tun, eigentlich zu Zeiten, als Pflanzenschutzmittel DDT-haltig waren, eingesetzt wurden und nie die Brut gelang, weil die Eier immer platzten. Da war er also so gut wie ausgestorben. Das zum Beispiel damals, diese Giftstoffe, da hat man sich auch gefragt, besonders in Schweden war das der Fall, warum die Adler so zurückgehen, die Zahlen, und hat also dieses Umweltgiftmonitoring bei den Untersuchungen mit eingeführt. Und das macht man schlauerweise ja bis heute.
Und man darf sich ja auch, es gibt ja auch so Schutzbereiche um die Horste, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Also wenn man einen sieht, darf man sich eigentlich nicht nähern, ne?
Ja, also das ist vielleicht ein praktischer Tipp für Leute, die mit Hunden spazieren gehen im Wald oder eben auch naturverbunden sind. Es gibt Horstschutzzonen in Mecklenburg-Vorpommern. 100 Meter um einen Horst hat man nichts zu suchen. Da darf kein Hund laufen, da darf niemand umhergehen, da dürfen keine Pilze gesucht werden. Und 300 Meter um einen Horst herum im Radius während der Brutzeit hat Ruhe zu herrschen.
Da wird. Und die ist nochmal wann? Sag's nochmal genau,
bitte. Die ist von Januar bis Ende Juli.
Okay.
In Brandenburg ist sie bis Ende August. Aber also dieses erste Halbjahr kann man sich so in Klatte merken, hat man in der Nähe eines Adlerhorstes nichts zu suchen. diese guten Gesetze sind auch schuld daran, dass die Tiere in Ruhe gelassen werden. Die Förster machen mit, die Bauern machen mit. Es ist ja nicht so, dass diese Art so gut sich entwickelt hat, weil da nur so ein paar Ehrenamtliche waren, die da engagiert sind, sondern das ist wirklich ein Netzwerk und es funktioniert sehr gut. Die reden auch miteinander, wenn mal was schief geht und so, gerade bei der Waldarbeit, weil man ja gar nicht immer weiß, wo die Horste sind.
Ja, klar.
Und da muss man eben drauf achten. Die Strafen sind sehr hoch. Man muss also wissen, da kann man sich schon ganz schön vertun.
Jetzt haben wir gesagt, es gibt mehr als 1000 Tiere. Jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt, vielleicht müssen sie denn dann immer noch so krass geschützt werden?
Ja, ich denke schon, dass es Umweltbedingungen gibt, die dem Seeadler nicht zuträglich sind. Mhm. Wir haben den Ausbau der Windenergie. Da sagen die Ehrenamtlichen und die Ornithologen, da können wir nichts machen. Das ist eben so, dass wir diese Art der Industrie und Industrialisierung unserer Landschaft bekommen. Da müssen wir Schutzmaßnahmen ergreifen. Und das Zweite ist, und das ist hausgemacht in Mecklenburg-Vorpommern, der Einsatz von Bleikugelmunition in der Jagd. Und was das damit zu tun hat, ist ein weiteres schweres Problem für die Bestände der Seeadler.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf diese zwei Punkte. Ich habe aber noch einen kleinen Hinweis für euch, die uns zuhören. Wir haben eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne Kritik und Anregungen loswerden. Oder auch wenn ihr ein Thema habt, das ihr hier unbedingt mal hören möchtet, dann schreibt uns einfach mvimfokus@ndr.de ist die E-Mail-Adresse. Also Thema Windparks hast du gerade schon angesprochen. Wie kann man das denn lösen? Also sie sind da und sie werden auch mehr und der Adler kann wahrscheinlich ja nicht so schnell ausweichen, wie der Flügel dann da angerauscht kommt, ne?
Ja, bei den Raumordnungsverfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen sind natürlich Umweltbelange mit einbezogen und da hilft wieder das Datenmaterial der Ehrenamtlichen, dass eben die Genehmigungsbehörden dann sagen, also hier dürft ihr ein Windrad bauen, hier nicht. Da haben sich leider durch die Gesetze der Ampelregierung die Entfernungen verändert. Also man kann jetzt unter Umständen bis zu 500 Meter in einen Seeadlerhorst ran. Aber gut, okay, das ist eben so. Kümmere dich nur um Dinge, die du beeinflussen kannst. Und das machen die Behörden auch. Es gibt mittlerweile Schlagschutzsysteme.
Aha.
Also das sind Kamerasysteme. 6 Firmen sind europaweit auf dem Markt und in Amerika laufen die schon, in Frankreich, in Usbekistan, in Australien, die Seeadler und Rotmilane zum Beispiel schützen.
Mhm.
Da schalten sich die Anlagen ab, wenn der Adler eine gewisse Nähe zu diesem sich drehenden Windrad hat.
Schalten die sich dann sofort ab oder schwingt es noch nach? Also wenn ich mir das so vorstelle, kommt ihr angeflogen.
Dieses Kameraauge erfasst den Adler.
Ja.
Das geht alles mit KI und dann weiß er, jetzt kommt ein Adler und er hält also rechtzeitig, gibt er das Signal zum Anhalten der Windkraftanlage und die Rotoren gehen in den Leerlauf und drehen dann nur noch ganz wenig. Man sieht das manchmal von der, wenn man an der Autobahn fährt, wenn sich da gerade einer abstellt und dann kann der Adler durchfliegen. Nur wenn sie eben im Volllastbetrieb ist, die Windenergieanlage und an der Außenseite der Flügel an den Spitzen bis zu 200 km/h sind, da hat kein Adler eine Chance durchzufliegen. Und die Tiere werden dann halt als Schlagopfer bezeichnet. Wir haben eine Vogelauffangstation, die sehr hervorragend funktioniert in Papendorf bei Pasewalk und dort landen dann verletzte Adler und Tierärzte und Tierpfleger versuchen dann rauszukriegen, ob man die Tiere noch retten kann.
Diese Kameras, die gibt's hier schon oder werden die jetzt eingebaut?
Also wir haben das erste System in Mecklenburg uns angeguckt. Das funktioniert tatsächlich, also als wir da waren. Und das ist eine Firma mit jungen Leuten aus Hamburg und stammt aus Amerika. Da erfunden worden und das geht jetzt in die Praxisreife. Die Genehmigungen laufen. Es gibt also eine erste Genehmigung wohl in Baden-Württemberg. In Frankreich und Amerika laufen die Dinger schon und funktionieren. Das wäre ein effektiver Schutz. Man kann also 3 Windkrafträder mit so einer Anlage kombinieren und macht das eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern dann nur in diesen speziellen Routen, wo die Tiere zu ihren Futterplätzen fliegen, zur Ostsee. Ne? Also man weiß ja genau die Gewohnheiten der Großvögel, der Rotmilane, der Seeadler und kann das dann so einrichten. Ist nicht ganz billig.
Das glaube ich. Und wenn jetzt ein neuer Horst irgendwo entsteht, müssen die also im Zweifel näher an der Windkraftanlage als diese 500 Meter, muss das dann abgeschaltet werden? Oder weißt du da, wie das funktioniert dann?
Die Revierpaare, so sagen die Ehrenamtlichen von der Seeadler-Community, die sind in festen Zonen.
Und horsttreu praktisch.
Ja, tatsächlich. Hey. Und wenn dann ein Jungadler da sich niederlassen will, muss er in Revierkämpfen, also das Männchen, das Weibchen, verdrängen.
Ach, und da beide kämpfen gegeneinander?
Gibt es wirklich tatsächlich auch tödliche Revierkämpfe, sodass man eigentlich sagen muss, dass die Zahl, die absolute Zahl der Seeadlerreviere wird sich wahrscheinlich so um 510 in Mecklenburg-Vorpommern einpegeln. Mhm. Und dann ist eben kein weiterer Lebensraum mehr da. Und dann gibt es eigentlich nur noch diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Verdrängungswettbewerbe. Und die Seeadlerpopulation bleibt so.
Okay. Ne? Thema Blei hast du gerade angesprochen. Warum ist das ein Problem?
Ja, es gibt einen Flickenteppich in Mecklenburg-Vorpommern, was die Jagdausübung betrifft. Mhm. Bleikugelmunition ist die traditionelle Munition der Jäger gewesen. Blei ist ein Gift. Sie schießen in Privatjagdgebieten in Mecklenburg-Vorpommern einige Jäger immer noch mit Bleikugelmunition. Es gibt Bundesländer wie Schleswig-Holstein zum Beispiel, das ist generell verboten. Da gibt es Ersatzmunition aus Wolfram, Kupfer oder anderen Stoffen und in Dänemark auch. Und in Mecklenburg, wie gesagt, darf man in der Landesforst nicht mit Bleimunition schießen, aber eben in seinem Privatjagdgebiet. So, die großen Tiere, also Wildschweine, Schalenwild, sagen ja die Jäger dazu, werden geschossen und werden im Wald ja quasi ausgenommen. Der Aufbruch bleibt im Wald. Mhm. Das ist auch alles gesetzeskonform und okay. Und wird dann so unter Büschen oder so gelagert und kleinen Räuber und eben Greifvögel fressen.
Die bedienen sich dann, ja.
Genau, proteinhaltige Nahrung. Mhm. Die Wissenschaftler sagen sehr gut im Winter, ne, wenn alles zugefroren ist oder eben der Bestand geringer geworden ist an Fisch. Und alles ist gut. Wenn jetzt aber mit Bleikugelmunition geschossen wurde, dann nehmen die Adler diese Reste mit auf aus den Innereien. Durch ihr besonderes Verdauungssystem fressen dieses Gift und sterben qualvoll an Bleivergiftung. Und wir waren ja nur viel unterwegs und haben bei Thorsten Matzak und Sabine Kleinbauer in Bützow dann einen bleivergifteten Adler gefunden. Tatsächlich, da kam ein Anruf von einem Förster, der wiederum war von einer Anwohnerin auf einem Dorf bei Bützow verständigt worden. Da säße also ein malader Adler und das war auch noch ein ziemlich großes, wohlgenährtes Tier. Dann waren wir dabei und ja, mussten beim Sterben zugucken.
Es ist die schmerzhafteste Tötung eines Adlers. Also noch jämmerlicher kann er nicht zugrunde gehen. Wenn wir ihn früh finden würden, dann können wir ihm auch noch helfen. Aber wenn dieser Punkt überschritten ist, dann ist wirklich nur noch ein Trauerspiel.
Wäre ja vermeidbar, wie du sagst. Warum halten denn manche Jäger an Bleimunition fest?
Ja, es gibt eben keine klare Gesetzeslage. Ne? Das Land Mecklenburg-Vorpommern wartet, wie andere Bundesländer, die auch Bleimunition noch zulassen, auf eine Bundesgesetzgebung, weil sie argumentieren, Waffenrecht ist und Munition gehört ja dazu, ist Bundesrecht. Andere Bundesländer sagen, Moment, hier werden Gifte in die Natur ausgebracht. Mhm. Unter Umständen kann dieses Wildbret ja dann auch in den Nahrungskreislauf der Menschen kommen als Wildfleisch oder Wildwurst oder so und sind da wesentlich strenger. Und diese beiden Gesetzesdeutungen, muss man ja sagen, sind hier gegeneinander. Und die Seeadler-Community ist ein bisschen verzweifelt, muss ich auch sagen.
Das glaube ich.
Wir haben hervorragende Naturschutzgesetze mit den Horstschutzzonen. Ne? Es gibt also ein gutes Datenmaterial und alles ist eigentlich so ganz prima, aber die Tiere sterben eben. Und wir waren dabei bei einer Obduktion am Leibniz-Institut in Berlin an eben Bleivergiftung. Und das ist eigentlich traurig und muss nicht sein.
Was sagen denn die Befürworter von Bleimunition? Ich meine, du hast es gesagt, in anderen Ländern ist es verboten und ich gehe mal davon aus, die kriegen ihr Wild auch irgendwie erschossen.
Ja, wir waren auf dem Schießstand. Vielen Dank dafür, muss ich nochmal sagen. Kiebitzmoor in Nordwestmecklenburg waren wir und haben mit Jägern, die mit Blei schießen und mit Jägern, die mit bleifrei Munition schießen, da auch geschossen und gesprochen. Es gibt zwei Argumente, die für Blei sprechen. Das eine ist, dass das Verhalten der Kugel, die aus dem Lauf kommt, viel besser ist, sage ich mal jetzt hier ganz einfach, und das Tier dann auch gut getötet wird. In der Jägersprache wird das dann ja so beschrieben. Und das Abprallverhalten, wenn man mal nicht trifft von diesen Kugeln, darum geht's besonders, ist nicht so stark wie bei bleifreier Munition. Bei bleifreier Munition muss einfach die Geschwindigkeit höher sein, die das Projektil hat, wenn es den Lauf verlässt. Aber das ist alles technisch möglich. Es gibt mittlerweile fast 3 Dutzend Arten bleifreier Munition. Und letztlich denke ich mal, was ich so gelernt habe, es ist eben Tradition, dass man eben mit Blei schießt, wie man es immer gemacht hat und sich nicht umstellen möchte. Das ist schade.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich für mich wie so eine Geschichte an, naja, wir haben das immer so gemacht, warum sollen wir es jetzt anders machen? Ne?
Ja, es gibt ja gute Beispiele. Also zum Beispiel hat die EU ja ein Gesetz erlassen letztes Jahr, dass man mit Bleischrot auf Wassergeflügel nicht mehr schießen darf. Das ist ja schon mal ein Riesenerfolg, gerade für die Seeadler von Pöhl. Ne?
Es sind ja nicht jetzt alle wahnsinnig begeistert, dass es so viele Seeadler hier gibt. Ich denke da an die Geflügelbauer. Die Tiere essen ja nicht nur Fisch, ne? Sondern so ein Hühnchen, ja, das lassen sie sich auch gerne mal schmecken. Ich weiß, dass ihr bei Geflügelbauern wart, in Gneuen und Neukalen zum Beispiel. Du hast mir auch erzählt, dass auf den Bäumen um die Hühnerfarm alles voll ist mit Seeadlern.
Ja, also ne? Beim Beringen sind wir darauf gestoßen, dass in einem Horst alles voll mit Federn lag oben. Das sah aus wie Jugendherberge, schiefgegangene Kissenschlacht. Weißt du noch früher? Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wo kommen die ganzen Hühnerfedern her? Und die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, was machen eigentlich die jungen Adler, wenn sie ausgeflogen sind ab Juli?
Sitzen vor der Hühnerfarm, oder was?
Du, und All You Can Eat, das Frist-Dich-Satt-Paket. Wir waren in der Nähe von Röbel an zwei Geflügelfarmen. Das sind Eierproduzenten, wo die Hühner draußen rumlaufen. Das ist ja alles Bio. Mittlerweile gibt's ja diese Einstallungen nicht mehr hier im Land oder nur noch ganz wenig. Und das ist alles, sehr üppig aus Sicht des Adlers und trafen in der Nähe von Wildkuhl auf 45 Seeadler. Die Jungtiere, man erkennt die ja, weil die ja noch nicht den weißen Schwanz haben, den weißen Stoß haben und noch nicht den gelben Schnabel, die saßen auf den Dächern und die Alttiere in den Ruhebäumen ringsrum und die haben dann gejagt.
Aber wie schützen sich denn die Geflügelbau? Du müsst ja eigentlich so ein Netz spannen, aber das funktioniert ja nicht bei so Freilandhühnern.
Nein, da sind ja, also bei der Anlage in Neukalen, bei der wir waren, sind 2x6000 Legehühner, die da leben in 2 Abteilungen und die laufen da draußen rum. Und ja, da ist natürlich die Frage, was machen die? Und wir haben einen gefunden und zwar bei der Fürstenhof GmbH in Gneuen, die sich damit seit Jahren beschäftigen. Die sagen, also wir sind natürlich Naturschutz, weil wir sind ja auch ein Biobetrieb und wir machen nichts gegen die Adler. Aber wir müssen versuchen, den wirtschaftlichen Schaden so klein wie möglich zu halten. Und haben also angefangen, Schutzmaßnahmen gegen Seeadler einzuführen. Das erste ist, dass sie so schnell wachsende Bäume, die aber so dünn sind, dass kein Adler drin sitzen kann, angepflanzt haben, dass der Adler nicht so reinfliegen kann.
Ja.
Dann so Unterstände, wo die Hühner schnell runterschlüpfen können. Mhm. Dann war das nächste, dass sie Lautsprecheranlagen aufgebaut haben mit Motorradfahrgeräuschen oder Baustellenlärm. Aber der Adler, ne, nach ein paar Wochen hatte der das natürlich raus. Ne? Und dann die nächste Stufe war, dass sie vor einigen Jahren Herdenschutzhunde angeschafft haben, die man ja eigentlich von Schafherden kennt gegen Wölfe. Aber die sind so konditioniert worden schon von der Geburt an, diese Welpen, dass sie eben auch Hühnerfarmen beschützen. Und da sind jetzt auch die ersten in Ruhestand gegangen, schon so lange machen die das.
Das heißt, es funktioniert mit den Hunden?
Es funktioniert aber auch nicht so, dass die Betreiber der Geflügelfarmen da zufrieden sind. Jetzt haben sie zum ultimativen Gegenmittel ausgeholt und bauen über die Freiflächen Solaranlagen. Und sagen,
also so Agri-PV oder wie das heißt?
Ja, genau. Also die hier beschriebene Firma arbeitet ja schon seit vielen Jahren so, dass sie also mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen und ja sehr aufpassen auf Nachhaltigkeit und so und Tierschutzbelange. Und werden jetzt in 3 Meter Höhe über die Anlage in Neukalen so das Projekt Solarpaneelen auf klappbaren Ständern bauen, immer so 30 Meter lang. Und die sind so weit auseinander, dass der Adler da nicht reinfliegen kann.
Das heißt, also, das Huhn kann drunter durchlaufen, aber der Adler kommt nicht rein. Ja,
also
das
ist ja genial. Zwischen den Solarfeldern ist 2,50 Meter Platz. 2,50 Meter ist so die Spannweite. Da wird der Adler schon nervös, wenn er da reinfliegen soll. Und sie hoffen, dass sie dadurch erstens kein Land verbrauchen, weil sie ja die Nutzfläche nicht verkleinern. Mhm. Sie bauen ja oben rüber. Zweitens den Adler abwehren und drittens auch noch Strom produzieren. Also das scheint ein gutes Modell zu sein und vielleicht auch dann für andere Geflügelbauern ein Mittel gegen die vielen Seeadler vorzugehen.
Also ganz, ganz schlaue Idee, muss ich sagen. Das alles, Thomas, was du erzählt hast, das hast du ja auch mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein Hanseblick, eine Nordreportage und eine Nordstory Spezial. Die Bilder zu dem, was wir hier gerade besprochen haben, die findet ihr auch in der ARD Mediathek. Die Links dazu, die packe ich alle noch in die Shownotes. Ja, ein majestätischer Vogel, der einfach zu Mecklenburg-Vorpommern gehört, mittlerweile nicht nur auf dem Wappen, sondern auch in unseren Wäldern und an der Küste vorkommt und dessen Bestand für den echten Erfolg eines Naturschutzprogrammes steht, das ohne Ehrenamtliche nicht möglich wäre. Darüber habe ich gesprochen mit Thomas Balzer aus der Hanseblick-Redaktion im Landesfunkhaus in Schwerin. Ich danke dir sehr.
Ich danke auch.
So, Thomas, und wenn wir fertig sind, gebe ich dir noch einen Tipp für ein Anti-Mücken-Spray, das alles um dich herum umfallen lässt. So, und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Einen, bei dem es auch um Tiere geht, um merkwürdige Tiere. Der Podcast heißt nämlich Weird Animals. In einer Folge geht es um den Elefanten und um die Frage, ob er das menschlichste Tier ist. Also wenn es ums Thema Schlaf geht und ich von mir aus gehe, dann ist es nicht so. Denn der Elefant, so habe ich im Podcast erfahren, der schläft im Stehen und zwar nur 2 bis 4 Stunden. Und das ist mir noch nie passiert. So, der Podcast ist trotzdem super, weil spannend und lustig und zu hören in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, so wie wir auch. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.